Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. In der kommenden Viertelstunde geht es hier unter anderem um den BVG-Tarifkonflikt und um das neue Brandenburger Polizeigesetz. Ich bin Ute Schumacher. Guten Tag. Beginnen wir gleich mit dem BVG-Streik und der dazugehörigen Tarifauseinandersetzung. Am Donnerstag fuhren wegen des Warnstreiks bei der BVG keine Busse. In manchen Stadtteilen gab es deshalb größere Staus. Das ganz große Chaos blieb aber auch bei diesem zweiten Warnstreiktag aus. Begründet hatte die Gewerkschaft den Warnstreik damit, dass die Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaft zu weit auseinander liegen. Auch darüber will ich sprechen mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel. Was sind denn die Punkte, über die man sich so sehr uneinig ist?
Also gestritten wird zum einen natürlich übers Geld ganz konkret, über die Frage, wie viel mehr jeder einzelne BVG-Beschäftigte am Ende in der Tasche haben soll, wie das bei Tarifverhandlungen so üblich ist. Aber es geht auch um den großen Rahmen. Also es geht um die Frage der Wochenarbeitszeit beispielsweise. Nach wie vor ist es so, dass etliche BVG-Beschäftigte 39 Stunden pro Woche arbeiten, andere sind bei 36,5 und die Gewerkschaft hat sich als Ziel ausgegeben, es sollen alle bei 36,5 landen, bei vollem Lohnausgleich. Das heißt, sie sollen nicht auf Geld verzichten, sondern sollen eben das Gleiche kriegen wie bisher, beziehungsweise noch mehr, aber weniger arbeiten. Und das sind natürlich Punkte, bei denen Arbeitgeber traditionell sagen, da müssen wir mal schauen, und sich bisher vor allen Dingen auch, gerade was die Wochenarbeitszeit angeht, so gezeigt haben, dass sie gesagt haben, geht nicht, da müssten wir viel mehr Leute einstellen.
Nun heißt es, dass es eine gewisse Bewegung gibt und am Montag trifft sich die BVG mit der Gewerkschaft zu Gesprächen, nicht die nächste Verhandlungsrunde wohlgemerkt, sondern erstmal nur Gespräche. Besteht denn Aussicht auf einen substanziellen Fortschritt und keinen weiteren Warnstreik?
Ich würde sagen, ja, nach allem, was man hört, gibt es jetzt Bewegung. Man könnte sagen, die Strategie der Gewerkschaft, wir erhöhen mal den Druck eben durch Warnstreiks, ist aufgegangen. Man hört so ein bisschen aus dem Arbeitgeberlager, dass man nicht nur bei dem Angebot, was auf dem Tisch liegt, das ist im Moment ein Angebot, das sich daran bewegt, ungefähr 10% in den nächsten 2 Jahren bei den Gehältern draufzulegen, dass sich da nochmal etwas bewegen könnte nach oben und auch sogar beim Stichwort Wochenarbeitszeit, was lange Zeit als nicht verhandelbar galt. Da gibt es so gewisse Signale, dass möglicherweise man einen Stufenplan vereinbaren könnte. Insofern scheint da Bewegung zu sein, aber es gilt auch ganz klar, das hört man auch gerade von der Gewerkschaftsseite, der Montag entscheidet ganz maßgeblich darüber, ob man das Gefühl hat, dass es noch weitergehen kann mit Verhandlungen.
Nun hat die Arbeitgeberseite, wenn wir uns mal den Punkt rausgreifen, eben 10% mehr Lohn und Gehalt angeboten innerhalb von 2 Jahren. Das klingt ja erstmal nicht so schlecht. Warum reicht das der Gewerkschaft so gar nicht?
An der Stelle haben im Grunde Gewerkschaft und Arbeitgeber fast das gleiche Ziel, kann man sagen. Denn beiden geht es darum, die BVG zu einem Unternehmen zu machen, das auch im Wettbewerb Bestand hat. Denn die Konkurrenz ist ja groß, wenn es um Arbeitskräfte geht. Wir haben die S-Bahn in der Stadt, die Lokführer sucht. Wir haben Brandenburg in der Nähe, die auch Busfahrer suchen. Und da geht es eben immer darum, wie viel zahlt ein Unternehmen, wie attraktiv ist der Arbeitsplatz, damit man auch Fachkräfte bekommen kann. Und die Gewerkschaft sagt, unter diesem Gesichtspunkt sind die angebotenen 10%, die sich auch so verteilen sollen, dass eben die oberen Lohngruppen etwas weniger bekommen, die unteren aber dafür deutlich gestärkt werden, sind die nicht ausreichend, auch wenn das auf den ersten Blick gut klingt, weil man damit vielleicht die rote Laterne an Brandenburg abgeben würde, aber es bleiben trotzdem noch genügend Konkurrenten auf dem Markt, gegen die man auch mithalten muss. Und deswegen fordern sie da nach wie vor, nee, da muss noch was draufgelegt werden.
Am 28. März ist die nächste Verhandlungsrunde. Wie groß ist denn die Chance, dass die beiden Seiten sich an dem Tag einig werden und einen Tarifabschluss hinkriegen?
Also beide Seiten verbreiten verhaltenen Optimismus oder auch die Erwartungshaltung, dass man zu Potte kommt, zumindest so weit, dass man ja Eckpunkte vereinbaren kann. So ein Tarifvertrag besteht ja immer so aus den groben Linien und dann aber eben auch aus dem Kleingedruckten. Das Kleingedruckte kann sich immer noch länger hinziehen, aber zumindest könnte es, wenn man denn jetzt am Montag merkt, ja, da geht etwas, könnte man am 28.
Möglicherweise festlegen,
sodass man sagen kann, dieser Tarifvertrag, da kann man ein Häkchen dran machen.
Thorsten Gabriel mit seinen Einschätzungen zum BVG-Tarifkonflikt. Vielen Dank. Berlin soll einen hauptamtlichen Antisemitismusbeauftragten bekommen. Ein Grund ist, dass die Zahl der antisemitischen Vorfälle in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Besonders bekannt war der Fall geworden, bei dem ein Kippa-tragender Mann mit einem Gürtel geschlagen wurde. Ein neues Konzept gegen Antisemitismus hat der Senat deshalb jetzt beschlossen und ein Punkt da ist eben der hauptamtliche Antisemitismusbeauftragte. Kirsten Buchmann berichtet.
Der oder die neue Antisemitismusbeauftragte soll die Präventionsarbeit des Senats weiterentwickeln. Daran, Antisemitismus vorzubeugen, sollen verschiedene Ressorts beteiligt sein. In Fortbildungen will der Senat die Fähigkeiten von Pädagogen, Polizei und Staatsanwaltschaft weiterentwickeln, sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Allen Schülerinnen und Schülern soll die Gelegenheit geboten werden, beispielsweise eine Gedenkstätte zu besuchen. Für Kooperationen soll mehr Geld fließen. Justizsenator Dirk Behrendt.
Die Berliner Landesmuseen, die Berliner Gedenkstätten, das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors, Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Haus der Wannsee-Konferenz, um nur einige zu nennen, erhalten noch weitere Mittel für die Stärkung ihrer Bildungs- und Vermittlungsarbeit, die sie ja jetzt schon machen. Haus der Wannsee-Konferenz arbeitet ja eng auch mit Schulen zusammen.
Der oder die neue Antisemitismusbeauftragte soll sich für die Präventionsarbeit unter anderem regelmäßig mit jüdischen Organisationen austauschen und soll Ansprechpartner für den Antisemitismusbeauftragten des Bundes sein. In einigen Wochen soll der oder die neue Beauftragte des Landes mit der Arbeit starten.
Sie hören Inforadio mit dem landespolitischen Wochenmagazin zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Und da schauen wir jetzt auch Richtung Brandenburg. Da entfuhr die Abgeordnetenhausfraktion der Linken in dieser Woche zu ihrer alljährlichen Klausur. In Rheinsberg beschäftigten sie sich mit der Frage, was wollen wir noch anpacken in diesem Jahr? Es ging um Themen wie Wohnungsbau und Mieten, die Unterbringung von Obdachlosen und, passend zur Europawahl im Mai, um die Europapolitik Berlins. Aber auch um das Koalitionsklima wollten sich die Linken kümmern und luden die Fraktionschefs von Grünen und SPD nach Rheinsberg. Holger Hansen berichtet.
In einer Generaldebatte kritisierten die Fraktionschefs und mehrere Abgeordnete Mängel in der Zusammenarbeit von Rot-Rot-Grün. Die Koalition sei besser als ihr Ruf, aber dem eigenen Anspruch, besser zu regieren, sei sie häufig nicht gerecht geworden. Wichtiger als gemeinsam verabredete Ziele sei oft der Blick auf die eigenen Umfragewerte gewesen. Das habe sich zum Beispiel beim Thema Mietendeckelung gezeigt, mit dem sich die SPD profilieren wollte. Für die zweite Halbzeit der Legislaturperiode wünscht sich die Linksfraktion mehr Geschlossenheit von Rot-Rot-Grün, weil eine Wiederwahl notwendig sei, um zentrale Themen wie Mietenpolitik, Armutsbekämpfung oder Verkehrswende weiterführen zu können. Denn die Opposition im Abgeordnetenhaus sei ein Totalausfall.
In Berlin diskutiert die rot-rot-grüne Koalition noch immer über das neue Polizeigesetz. In Brandenburg ist die Regierung weiter. Zwar war in den letzten Monaten in der rot-roten Koalition in Potsdam noch heftig um das neue Polizeigesetz für Brandenburg gerungen worden. Und bis zuletzt schien es auch möglich, dass Abweichler in den Reihen der Linken die von ihnen ungeliebte Gesetzesverschärfung doch noch kippen könnten. Doch dann hat in dieser Woche das Parlament das neue Polizeigesetz beschlossen. Dominik Lenz berichtet.
Wenn ähnlich wichtige Gesetze im Landtag verabschiedet werden, ist der Applaus gewöhnlich größer als diesmal, als Landtagspräsidentin Britta Stark das Ergebnis nach namentlicher Abstimmung verkündet.
Mit Ja haben 44 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 38 bei einer Enthaltung. Damit ist dem Gesetzentwurf der Landesregierung mehrheitlich gefolgt worden.
Es folgen verbale Vorwürfe der CDU-Fraktion und persönliche Erklärungen der Linken. Doch die rot-rote Mehrheit war am Ende doch klarer als zuvor erwartet. Ein Dreivierteljahr hatte Rot-Rot um das Gesetz gerungen und die Linke machte in einer erneut emotional geführten Debatte noch einmal deutlich, leicht fällt die Gesetzesverschärfung nicht, so der innenpolitische Sprecher Hans-Jürgen Scharfenberg.
Die SPD hat wesentliche Zugeständnisse gemacht und wir mussten auch Zugeständnisse machen. Das ist parlamentarisches Verfahren.
Innenminister Karl-Heinz Schröter betonte erneut die Notwendigkeit angesichts einer gestiegenen Terrorgefahr im Land, machte aber ebenfalls keinen Hehl daraus, dass er sich eigentlich ein schärferes Gesetz gewünscht hätte.
Ich denke, der vorliegende Entwurf ist ein solcher gelungener, machbarer Kompromiss.
Mit der Gesetzesnovelle bekommen Brandenburger Polizisten mehr Befugnisse, wie eine Ausweitung der Schleierfahndung im Verdachtsfall oder den Einsatz von Bodycams. Auf Drängen der Linken waren aber etliche Punkte aus dem ursprünglichen Entwurf des Innenministers gestrichen worden. So wird das Ausspähen von Messenger-Diensten verboten bleiben. Der Grünen Ursula Nonnemacher geht das Gesetz trotzdem zu weit.
An vielen Stellen des Entwurfes reicht bereits der Verdacht, dass eine Straftat begangen werden könnte, um teils drastische polizeiliche Maßnahmen durchzuführen.
Die innenpolitischen Sprecher von CDU und AfD-Fraktionen Lakenmacher und Jung sprechen dagegen von einem weichgespülten Gesetz.
Sie sind der Don Quixote aus Brandenburg, der Minister der traurigen Gestalt. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand politisch so kastriert wurde wie Sie.
Dieses Kompromissgesetzpaket zeigt nur den Willen zum Machterhalt.
Mit dem verschärften Polizeigesetz ist der monatelange rot-rote Krach beendet, bei dem immer wieder selbst ein Bruch der Koalition möglich schien.
Seit 1994 legen Brandenburg und Berlin in gemeinsamen Landesentwicklungsplänen fest, wie sich die Region entwickeln soll. Wo sollen Einzelhandelsflächen entstehen, wo Wohnhäuser, wo soll nicht in die Landschaft eingegriffen werden? Aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion kommen Berlin-ferne Städte und ihre Einwohner deutlich zu kurz. Die CDU findet deshalb, dass der neue Landesentwicklungsplan nicht in Kraft gesetzt werden darf. Im Brandenburger Landtag gab es deshalb in dieser Woche eine muntere Diskussion darüber. Thorsten Sydow.
5,5 Monate vor der Landtagswahl ist es laut im Plenarsaal. Woidke-Herausforderer und CDU-Landtagsfraktionschef Ingo Senftleben lässt nichts Gutes am Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg, weil er keine Antwort auf übervolle Regionalbahnen sei und kleinere Orte ausbremse.
Wir müssen und wir wollen Brandenburg an allen Stellen, in allen Regionen Wachstumschancen ermöglichen, die Menschen fort in die Lage versetzen, eigene Entscheidungen zu treffen und nicht sich durch Potsdam und durch Rot-Rot gängeln zu lassen.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke mag das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, warnt vor einem Planungsbruch mit Berlin.
Hören Sie auf, die Menschen zu verunsichern. Wir haben mit diesem Landesentwicklungsplan bessere Entwicklungsmöglichkeiten mit unseren Regionen, die Entwicklung aus dem Berliner Verflechtungsraum mehr in die Fläche des Landes zu tragen.
Je 1000 Einwohner gibt es 1 Hektar Baulandentwicklungsfläche für Brandenburger Orte. In mehr als 70% der brandenburgischen Städte und Gemeinden würden diese Möglichkeiten überhaupt nicht ausgeschöpft, heißt es in der Debatte. Infrastrukturministerin Katrin Schneider von der SPD verteidigt den Landesentwicklungsplan mit Berlin, weil er sowohl Nachbarregionen wie Sachsen oder Stettin, aber auch ländliche Regionen Brandenburgs berücksichtige.
Wir sorgen dafür mit unseren Plänen, dass diese Städte und diese Bereiche im öffentlichen Verkehr auch gut erreichbar sind. Und es ist auch richtig, erst die Baulücken und freien Grundstücke bebauen, dann den Acker der Bauern in Anspruch nehmen. Innenentwicklung ist nicht nur gut für Städte, sondern auch gut für die Dörfer.
Sachliche Kritik von den Bündnisgrünen. In Schleswig-Holstein seien wichtige ökologische Themen wie Geothermiespeicher oder Flächen für Solaranlagen im Landesentwicklungsplan berücksichtigt, so der Abgeordnete Benjamin Raschke.
Kurzum, die Belastbarkeit von Wasser, von Boden, von Luft und von Tieren ist die natürliche Grenze einer Entwicklung. Eine natürliche Grenze für Wachstum und das muss ein Landesentwicklungsplan abbilden.
Nach fast 2 Stunden Debatte scheitert die CDU mit dem Antrag, den Landesentwicklungsplan mit Berlin nicht in Kraft zu setzen. Aber die Zukunft ländlicher Regionen Brandenburgs könnte zum Wahlkampfthema werden.
Und das waren sie, die wichtigsten landespolitischen Ereignisse in Berlin und Brandenburg in dieser Woche. Ich bin Ute Schumacher, vielen Dank fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.